Ja, zu Beginn ein paar sehr nüchterne Zahlen. Nach Zahlen der Welternährungsorganisation der UNO hungern 811 Millionen Menschen, 41 Millionen davon leben am Rande einer akuten Hungersnot. Viele in Afrika. Vor kurzem wurden zwei Mönche von ihrer Abtei nach Zentralafrika geschickt, das mit dem von ihrem Kloster unterstützten Ernährungsprogramm nicht voranging. Vor Ort machen sie sich ein Bild von der Situation. In einer Lagerhalle, in der normalerweise tonnenweise Weizen gelagert wird, finden sie irgendwo im letzten Winkel genau zwei Säcke. Die Ursachen für den extremen Mangel waren schnell gefunden. Man warte seit einiger Zeit, so erklärt der Lagerleiter, auf eine Lieferung, die normalerweise immer pünktlich aus der Ukraine kommt. Aber jetzt? Aus anderen Ländern etwas zukaufen ist fast unbezahlbar. Am 22. Juli 2022 lag der Preis für Weizen an der Pariser Terminbörse, dort wird er gehandelt, bei 325 Euro pro Tonne. Zwei Monate vorher hatte er sogar bei 440 Euro gelegen. Im Februar hatte man dafür noch 287 Euro zahlen müssen. Solche Steigerungen können kaum bezahlt werden. Nicht zuletzt auch, weil die Kirchensteuern wegbrechen und aber auch die Spenden für die Armen. Die beiden Mönche berichten am Abend ihrem Abt in Deutschland von der katastrophalen Lage. Dieser ist natürlich ein gottesfürchtiger Mann und fragte die Mönche, wann sie das letzte Mal denn im Evangelium gelesen hätten. Hochwürdiger Vater, erwidert der Mönch Ignatius etwas geknickt. Ihr wisst doch, dass wir sie fast auswendig können. Dann wisst ihr ja auch, was zu tun ist, antwortet der Abt. Oder lest nochmals beim heiligen Johannes im 6. Kapitel nach und handelt ebenso. Zufällig ist das genau das Kapitel des heutigen Predigtextes, das wir uns jetzt einmal anhören.
Ja, der Predigtext steht im Johannes, 6. Kapitel, die Verse 1 bis 14. Es geht um die Speisung der 5000. Und interessanterweise ist das eine Geschichte, nenne ich das mal, die in allen vier Evangelien vorkommt. Also die ist jetzt nicht prädestiniert bei Johannes, sondern ihr könnt sie wirklich von Markus angefangen, Matthäus und Lukas auch finden. Danach ging Jesus weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit zusammen seinen Jüngern. Es war kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein bisschen bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lass die Leute sich lagern. Es war viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken. Von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, die gespeist hatten. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen und ihm zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein.
Was aus der Geschichte mit den beiden Mönchen Legende oder Tatsachenbeschreibung ist, das können die Zuhörer und Zuhörerinnen hier sicherlich selbst entscheiden. Aber das Problem, um das es hier geht, geht uns Christenmenschen doch alle irgendwie an. Pardon, kein Problem, heute sagt man Herausforderung. Sollte so etwas Wunderbares heute nicht mehr möglich sein? Oder haben wir einfach nur Pech, da Jesus als Mensch nicht mehr unter uns ist? Und dann mal eben den Hunger in der Welt direkt und auf wundersame Weise bekämpfen könnte. Aber wenn er als Sohn Gottes auch heute noch mitten unter uns bis ans Ende der Welt ist, wie die Schrift sagt, dann müsste so ein Wunder doch auch heute möglich sein, oder? Drei Gedanken zu diesem auf den zweiten Blick gar nicht so einfachen Bibeltext. Wundergeschichten wollen aus ihrer Zeit heraus verstehend geglaubt werden. Ein zweites: Wundergeschichten sind keine Glaubensprüfsteine oder allgemeine Handlungsanweisungen für die Welt von gestern und heute. Und ein letztes: Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen werden sie geschehen. Zum ersten: Wundergeschichten wollen aus ihrer Zeit heraus verstehend geglaubt werden. Im Gegensatz zum Koran ist die Bibel kein vom Himmel gefallenes oder göttlich diktiertes Buch, sondern hier haben Menschen ihre vielfältigen Erfahrungen mit Gott und Jesus aufgeschrieben, beziehungsweise die ihnen vorliegenden Texte gesammelt und bearbeitet. Teilweise geschah dies mit deutlich zeitlichem Abstand zu den Ereignissen, so etwa bei Johannes, der rund 70 Jahre nach dem Tod von Jesus sein Evangelium schrieb. Das Speisungswunder, wie wir eben hörten, kannten alle der 4 Evangelisten. Bis auf Lukas haben sie die Geschichte der Speisung der 5000 sogar doppelt erzählt als Speisung der 4000. Unterschiede in ihren Darstellungen beziehen sich aber nicht auf das Wesentliche. So kennt nur Johannes die Namen der beteiligten Jünger und berichtet von einem Jungen, der Fische und Brote dabei hatte. Natürlich entzieht sich deren wundersame Vermehrung jeder menschlichen Vorstellungskraft oder naturwissenschaftlichen Plausibilität. Daher kamen schon immer Zweifel daran auf, ob und wie das dort am See Genezareth passiert war oder auch nicht. Hatten die Menschen damals am See vielleicht außer diesem Jungen, von dem Johannes berichtet, vielleicht selbst Proviant dabei, den sie dann durch Jesus motiviert untereinander teilten? So verstehen es viele Ausleger. Warum geschah dieses Wunder überhaupt? Niemand dort war in Not oder hatte einen Mangel, sieht man mal von einem ausgefallenen Abendessen ab. Welche Auswirkungen hatte dieses Wunder? Nur bei Johannes führte es dazu, dass sie Jesus zum König machen wollten, worauf dieser, wie gehört, schleunigst allein ins Gebirge verschwand. Christliche Theologie-Vegetarier, so nenne ich sie mal, werden solche Überlegungen vorsichtig gesagt natürlich nicht hören wollen. Und manche theologische Schlussfolgerungen sind in der Tat oft wundersamer als das Wunder selbst. Für den 1998 verstorbenen Neutestamentler Ernst Käsemann, einen bekannten theologischen Analytiker der biblischen Überlieferungsgeschichte, sind Wunder immer im Rahmen, in ihrem geschichtlichen Rahmen zu hinterfragen und nicht von diesem zu lösen. Doch für ihn war ebenso klar, dass, so schreibt er einmal, zahlreiche Wundererfahrungen der Urchristenheit unbestreitbar sind, obwohl es beweisbare Wunder nicht gibt. Wer versucht, mit einem Hammer eine Schraube zu lösen, benutzt das falsche Werkzeug. Manchmal reicht sogar der falsche Schraubendreher, um an der Aufgabe zu scheitern, wie wir vielleicht schon selbst einmal erfahren haben. Wer Wunder mit den Werkzeugen der Naturwissenschaften befragt und sich von seiner Vernunft dabei unterstützen lässt, wird sie nicht begreifen. Schon gar nicht kann es gelingen, sie mit diesen Mitteln zu beweisen. Der erste Schritt, um ein Wunder zu verstehen, ist die Annahme, dass es einen Gott gibt, der mit diesem Jesus von Nazareth ein neues Kapitel für die Menschheit aufschlug. Es geht also letztlich immer um die Gegenwart Gottes, die kann nur im Glauben erfahren und eingeordnet werden. Wunder schaffen auch keine Gläubigen und Gläubinnen, so viel Gender muss sein, und sind darin Mittel der Überzeugung. Wem das Wunder des Glaubens nicht geschenkt ist, der wird bestenfalls Jesus zum König machen oder zum neuen Bundeskanzler, wenn er das Energieproblem lösen sollte. Im Judentum galten Wunder nicht als Beleg für einen von Gott besonders gesandten Menschen. Geschah etwas Unerklärbares, konnte es viele Gründe dafür geben. Ja, sogar von bösen Mächten ausgeführt sein, Matthäus 9, 34. Oder noch ganz andere Kräfte sind aktiv. Wie sagen die Jünger? Meister, wir sahen einen, der trieb Teufel in deinem Namen aus, welcher uns nicht nachfolgt. Markus 9. Wunder im Zusammenhang mit Jesus sind jedoch immer Zeichen auf das Reich Gottes hin und stehen im Zusammenhang damit. Das hebräische Wort für Wunder ist denn auch unter anderem Zeichen. Wie wir wissen, benutzte Jesus selbst Wunder auch nicht als Mittel einer überzeugenden Verkündigung des Reiches Gottes. Er gebot seinen Jüngern mehrmals, gerade nichts davon weiterzuerzählen, etwa Markus 5. Auf der anderen Seite sind aber gerade diese Begebenheiten Zeichen einer neuen Welt, die eben nicht diese Welt ist, auf der, wie wir gerade hörten, jeder etwas zählt. Auf die Frage des Täufers, ob Jesus der Christus Gottes sei, beauftragte Jesus seine Jünger: Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Matthäus 11. Wir erinnern uns gewiss an die biblischen Beispiele dazu. Wundergeschichten haben einen ganz bestimmten Platz in ihrer Zeit und wollen aus ihr heraus verstehend geglaubt werden. Es geht in den Wundererzählungen des Neuen Testaments immer um eine konkrete Situation und nicht um ein allgemeines, zeitloses Wunderprinzip für diese Welt. Und Jesus selbst wusste, woher die Wunderkraft stammte. Er sagt nicht, geht hin und erzählt, was ich Jesus kann, sondern geh hin und erzähle, welch große Wohltat dir der Herr getan hat und wie er sich deiner erbarmt. Markus 5. So große Wohltat dir der Herr getan und wie er sich deiner erbarmt hat. So wie der Himmel auf Jesus blickte, so blickte er stets auf den Himmel. In unserem Text bei Johannes heißt es, er dankte, bevor er das Brot teilte. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes ergänzen, er sah auf gen Himmel. Aus all dem ziehe ich die zweite Schlussfolgerung. Wundergeschichten sind keine Glaubensprüfsteine oder allgemeine Handlungsanweisungen für die Welt von gestern und heute. Für 5000 und mehr Leute, nicht nur Feministinnen vermissen übrigens im Johannestext die Frauen, für diese große Menge ein Catering zu organisieren, das ist schon was. Natürlich kann Jesus als Sohn Gottes mit seinen besten Verbindungen zum himmlischen Stab das tun. Oder gibt es daran irgendeinen Zweifel? Aber mal ehrlich, wir neigen als Christen dazu, Wundergeschichten grundsätzlich auch als Glaubensprüfsteine zu nehmen und sie aus ihrem Zusammenhang zu lösen. Wer von den Brüdern und Schwestern diese Wundergeschichte nicht genauso nimmt, wie sie da steht, dessen Gottesglaube ist doch wohl entweder nicht vorhanden oder stark reparaturbedürftig. Die Bibel ist doch Gottes Wort. Punkt. Und wenn wir hier anfangen, Fragen zu stellen, dann ist das doch wohl auch so, dass niemand geheilt wurde oder gar Jesus Menschen vom Tod auferweckt hat. Dann hat mir so ein Text doch nichts mehr zu sagen. Der Feind des Glaubens ist der Verstand, den man tunlichst bei solchen Bibelgeschichten ausschaltet. Dieser christliche Meinungseintopf ist mindestens für mich allerdings wenig schmackhaft und auch recht dünn. Selbst der bekannte und des Unglaubens wenig verdächtige Johann Albrecht Bengel betete am Ende seiner Auslegung zu diesem Text: Herr Jesus, erhalte mich im Glauben, dass ich mich an keiner deiner Worte ärgern möge, auch wenn ich mich nicht in alles finden kann. Wie schon erwähnt, ist die Bibel als Gottes Wort nicht eine fehlerlose himmlische Kopie, sondern Gottes Wort im Menschenwort und damit und darin von diesem bearbeitet. So auch, wie wir hörten von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Viermal, haben wir gehört, schrieben sie es auf. War es deshalb besonders wichtig? Jedenfalls berichten die Evangelisten, dass dieser Jesus die damalige Welt in Israel bewegte. Ob nun 4000, 5000 oder es vielleicht nur 500 waren, ist nicht entscheidend. Für die damalige Bevölkerungsdichte waren es in jedem Fall Menschenmassen, die Jesus hören und sehen wollten. Und das kurz vor dem Passafest, wie wir gelesen haben, wo man wahrlich anderes hätte tun sollen und vorhatte. Gerade das Passafest aber erinnert an den wundersamen Auszug aus Ägypten und an jenes Manna-Wunder, jenes Brot vom Himmel, womit Menschen durch Gott versorgt wurden und Gott sie nicht umkommen ließ. Auch diese Erinnerung hatte dort am See Tiberias bei den Menschen sicher eine Rolle gespielt. Sie hatten ja viel von Jesus gehört und manches auch wohl gesehen. Und sie stellen eine Frage, die gestern, heute und morgen immer dieselbe ist. Wer ist dieser Jesus? Bei Johannes lesen wir nicht viel dazu. Markus erwähnte, dass er eine lange Predigt hielt und wohl deshalb wurde es auch ziemlich spät. Seine Botschaft war die vom Reich Gottes, wie Lukas erwähnt. Das ist wohl die Hauptsache in diesem Text. Große Menschenmengen wollen erfahren, was er zu sagen hat und wer er ist. Aber der Text sagt auch, dass Jesus darum weiß und sich sorgt, dass Menschen Bedürfnisse haben und auch nicht nur vom Wort allein leben. Leib und Seele gehören zusammen und beide bedürfen der Ernährung und Rettung. Ach ja, wir erinnern uns an die beiden Mönche in Afrika. Gewiss haben auch sie geistliche Speise mitgebracht und sich um die hungernden Leiber gekümmert. Aber diese Speisungsgeschichte ist nicht gedacht als Lösung für ein Ernährungsproblem. Nicht ein Mangel steht in ihrem Zentrum, sondern das Zeichen des Reiches Gottes, die in dieser Welt zu finden sind. Aber das Reich Gottes ist nicht diese Welt und nicht von dieser Welt. Erst in ihm wird es keine Versorgungsprobleme mehr geben, wie wir sie bis ans Ende unserer Tage immer wieder erleben werden. Trotzdem gilt, damals wie heute, und das ist der dritte Gedanke, Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen werden sie geschehen. Na, klingelt's? Man muss sicher schon etwas älter sein, um sich daran zu erinnern, dass dies der Titel eines seinerzeit sehr bekannten Schlagers der Sängerin Katja Epstein war, mit dem sie 1970 den für deutsche Platzierung heute unerreichbaren dritten Platz beim Eurovision Song Contest belegte. Heute unterstützt sie übrigens Welthungerhilfe-Programme und Projekte in Peru und auch den Verein Künstler für Christus. Sie bezeichnet sich allerdings selbst als multireligiös. Sicherlich glaubt sie an Wunder, wie nach Umfragen auch die Mehrheit der deutschen Bevölkerung. Gemeint sind damit aber meist jene Ereignisse, wo jemand auf nicht erklärbare Weise aus einer ausweglosen Lage herauskommt. Sei es ein Unfall, eine Krankheit, kurz Rettung aus einer Notlage. Da gibt es immer wieder und oft, das gibt es immer wieder und oft auch ohne jede Aufklärung, ohne dass man weiß, was ist da eigentlich passiert. Das sind eben die durchaus natürlichen Zufälle des Lebens, die es leider auch in der schrecklichen Richtung gibt. In eine andere Richtung weist eine Formulierung, die eine liebe ehemalige Kollegin öfter benutzt, wenn sie von ihren beiden Kindern redet, ein Junge, ein Mädchen. Die spricht dann von unsere kleinen Wunder. Es ist eben dieses Wunder der Schöpfung, das diese Welt exklusiv auszeichnet und auf Kräfte hinweist, die eben nicht von dieser Welt sind. Kein Zweifel, wenn es eine himmlische Welt gibt, dann sind Wunder auch heute möglich, im kleinsten persönlichen Bereich wie im großen Weltgeschehen. Aber nicht als Rettungsanker für diese Welt oder für die Erfüllung persönlicher Wünsche, sondern als Zutaten des Reiches Gottes im Sinne Gottes. Dahinter steht nicht die Macht des Zufalls, sondern die Macht unseres Gottes, der auch Jesus manches Wunder ermöglichte. Aber, wie haben wir gehört, wenn sie dir begegnen, musst du sie auch sehen, heißt es in dem Epstein Evergreen. Stimmt genau. Wunder wollen als solche erkannt werden und verstanden werden, was nicht selbstverständlich ist. Denn, wie kennen wir den Spruch? Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht und sie verstehen es nicht. Jesus in Matthäus 13. So könnte man sicherlich mit Jesus für viele Menschen feststellen. Ich fasse zusammen. Wundergeschichten wollen aus ihrer Zeit heraus verstehend geglaubt werden. Es geht in den Wundergeschichten des Neuen Testaments immer um eine konkrete Situation in einer ganz bestimmten Zeit und nicht um ein allgemeines zeitloses Wunderprinzip. Mein zweites, Wundergeschichten sind keine Glaubensprüfsteine und oder allgemeine Handlungsanweisungen für die Welt von gestern und heute. Unser Glaube ist nicht an den geschichtlichen Wahrheitsgehalt von Wundern gebunden oder von ihm abhängig. Wundergeschichten wollen als Zeichen des Reiches Gottes gedeutet und verstanden werden. Sie überzeugen niemanden, sondern sind Zeugnisse für das Handeln Gottes in der Welt. Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen werden sie geschehen. Gott kann und greift auf wundersame, oft unbegreifliche Weise in diese Welt ein, als Vorbereitung auf das Reich Gottes, das nicht von dieser Welt ist. Nur die Augen und Ohren der Glaubenden sind, wenn auch immer unvollkommen, in der Lage, diese Spuren zu entdecken. Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unsere Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Amen.